Ja, guten Abend, hier ist der Karl-Heinz Riebe und viel Spaß beim Herrengedeck mit Andreas Gudik.
Herrengedeck. Fußballkultur. Mit Musik. Sonntagabend auf Radio Free FM. Mein Name ist Andreas Kulig und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu Herrengedeck, Fußballkultur mit Musik. Mein heutiger Gesprächspartner ist einer der bekanntesten deutschen Unparteiischen. Seit Mitte der 90er ist er DFB-Schiedsrichter. Seit 2001 leitet er Spiele in der ersten Bundesliga. 2004 erfolgte die Berufung zum FIFA-Schiedsrichter und 2012 wurde er schließlich vom DFB zum Schiedsrichter des Jahres gewählt. Die kommende Saison wird seine letzte als Profi-Schiedsrichter sein. Dann fällt er dem Altersschnitt zum Opfer. Heute Abend im Herrengedeck Knut Kircher. Ja, und wie das eben so ist bei den Besten, das sind ganz gefragte Leute. Knut Kircher muss heute Abend ein Spiel leiten und er ist gerade dabei. Das ist nämlich das Finale des Senna-Pokals in Oberensingen. Das hat um 16.30 Uhr begonnen. Da gibt es allerdings Verlängerung. Reguläres Ende war 18.15 Uhr und nach der Verlängerung wird Knut Kircher dann direkt aus der Kabine zugeschaltet sein. Live. Mehr Live-Radio geht überhaupt nicht hier auf Free FM. Bis dahin mache ich Musik und zwar irgendwas Schiedsrichtertypisches, nämlich Frank Black mit Man in Black und Squadra Ragazzi spielen wir noch. Günter Koch Revisited. Gelbe Karte, rote Karte und dann ist Verlängerung und ein eventuelles Elfmeterschießen hoffentlich vorbei. Bis dann. I'm watching my back up. I'm winning my visitation. I'm a man in black. Are they gray or is it my own nation? I'm watching my back. I'm winning my visitation. I'm a man in black. Are they gray or is it my own nation? Ja, das Endspiel des Senna-Pokals in Oberensingen scheint noch anzudauern. Vielleicht gibt es tatsächlich Elfmeterschießen. Das Spiel läuft scheinbar. Herr Kircher pfeift dementsprechend noch. Das heißt, mein Gast ist vermutlich noch aktiv. Kein Problem, kriegen wir alles hin. Den schalten wir dann hinterher zu, sobald er im wahrsten Sinne des Wortes ausgepfiffen hat. Wir hören bis dahin Shelter. Das passt doch ganz gut. We can work it out. Im Sinne von, das schaffen wir schon. Den kriegen wir schon noch in die Sendung. Ja, da waren die Streets schneller als ich. Ich habe nämlich versucht, Knut Kircher zu erreichen. Und wie ihr hört, klingelt gerade mein Handy. Das ist er. Ich gehe schnell ran und dann kriegen wir ihn in die Sendung. Bis gleich. Das Herrengedeck, Fußballkultur mit Musik auf der 102,6. Das war noch der Tokyo Police Club mit Favorite Color im Punches Remix, da Schiedsrichter heute ja nicht nur schwarz tragen, sondern ihre Farbe durchaus wählen dürfen. Jetzt zugeschaltet habe ich Knut Kircher live aus dem Auto. Schönen guten Abend, willkommen im Herrengedeck, Herr Kircher, hallo.
Herr Kulig, hallo, grüß Sie.
Ja, ich habe gerade gesagt, ich habe vermutet, Sie haben noch gepfiffen beim Senna-Pokal, liege ich da richtig?
Ja, fantastisch, ich bin gerade im Auto auf der Heimreise wieder vor einer fantastischen Kulisse mit über 2000 Zuschauern, nettes Fußballwetter. Schöne Geschichte auch für den Schiedsrichter.
Wer hat denn gewonnen?
Der FC Frickenhausen hat gewonnen im Finale gegen Wendlingen. Es hat sich zur Freude von uns keiner verletzt und es gab auch keine strittigen Schiedsrichterentscheidungen, bei denen wir hätten die Zeitlupe gebraucht. Also von daher auch für uns ein erfolgreiches Spiel.
Aber das heißt, es war kein Profiturnier?
Nein, das ist kein Profiturnier. Das war reines Amateurturnier. Zwei Bezirksligisten, die hier im Finale aufeinander getroffen sind, ich glaube von der Landesliga bis zur Kreisliga, alles da, über eine Woche so ein Turnier veranstaltet von der Zeitung in Oberensingen und ist ein traditionelles Turnier. In Summe haben die Zuschauer dann oder die Veranstalter dann mal eine Bilanz gezogen mit über 17.500 Zuschauern in ein paar Tagen, also schon eine stolze Geschichte für so einen kleinen Ort und für so ein Turnier.
Wie erschöpft ist denn der Profi-Schiedsrichter, wenn er Bezirksliga gepfiffen hat?
Also, der ist ja nicht wirklich erschöpft. Zumal auch die Spielzeit, ich will gerade sagen, altersangepasst, wunderbar in mein sonntagnachmittägliches Rahmenprogramm gepasst hat, mit 2x30 Minuten, ohne Verlängerung jetzt dann auch. Also von daher, nette kleine Trainingseinheit, ein nettes Auslaufen, zu den anderen Trainingseinheiten, die wir sonst in der Woche noch machen, auch jetzt in Vorbereitung auf die Bundesliga und ja, seit diesem Wochenende Start in der zweiten Liga.
Und Sie pfeifen ja schon doch recht lange. Wann haben Sie sich denn entschieden, Schiedsrichter zu werden?
Ich habe 1986 angefangen, den Schiedsrichter-Neulingskurs zu machen und den dann auch theoretisch erfolgreich absolviert und pfeife seitdem von der Jugendmannschaft, D-Jugend damals angefangen, bis hin zur Bundesliga, ja, Spiele.
Und was war der Grund, dass Sie gesagt haben, ich will Schiedsrichter werden?
Ach, das war ein gruppendynamischer Effekt. Letztendlich sind wir damals in der B-Jugend gefragt worden von unserem Jugendleiter. Und der hatte 3-4 angesprochen, gleichen Alters. Und obwohl wir sehr viel gemacht haben, also ich habe damals Akkordeon gespielt, mein Vater hat Pferde, ich bin geritten, ich habe Theater gespielt, noch in einem Verein, ich bin auf die Schule gegangen und dann habe ich Fußball selber auch gespielt und dann habe ich mir gesagt, ja cool, die Schiedsrichterei, das machst du auch noch. Und so, ich bin dann hängen geblieben, die anderen drei haben dann aufgehört mit der Schiedsrichterei und ich konnte den Fußball so irgendwie erhalten. Ich hatte aber keinerlei Motivation heraus aus irgendeinem ganz positiven oder furchtbar negativen Erlebnis mit einem Schiedsrichter, sondern einfach, weil mich das an sich mal interessiert hat.
Jetzt gibt es ja doch recht viele Schiedsrichter. Ich meine, am Wochenende müssen ja auch die ganzen Spiele geleitet werden, aber nur eine Handvoll Profischiedsrichter oder eben einen ganz kleinen, erlesenen Kreis. Können Sie da kurz mal Ihren Werdegang skizzieren bis zum Profischiedsrichter?
Ja klar, kann ich. Die sagen ja, es gibt ganz viele und doch wieder nicht ganz wenig. Wir nehmen mal unten die Basis. In ganz Deutschland gibt es 78.000 Schiedsrichter ungefähr und oben in der Bundesliga pfeifen 22 Schiedsrichter. Nur die erste Liga. Mein Werdegang war einfach so, dass man 1986 fing ich an, Jugendspiele zu leiten. Irgendwann hat man in mir vielleicht auch mal ein bisschen Talent erkannt. Dann pfeift man mehr in dem unteren Amateurbereich, also Herrenbereich, Kreisliga, darf dann auch mal mit in höhere Ligen, um Assistent zu sein. Und schon ist man nicht mehr allein, sondern mit dreien in einem Schiedsrichterteam unterwegs. Und ab der Bezirksliga kann man sich dann dem Wettbewerb stellen mit anderen Schiedsrichtern in dieser Klasse, nämlich man wird beobachtet. Man bekommt dann von einem neutralen Beobachter, der extra auch zu diesem Spiel anreist, eine Bewertung. Und am Ende einer Saison entscheidet der Durchschnitt aller Bewertungen darüber, ob ein Schiedsrichter auf- oder absteigt. Und so ist es mir dann im zweiten Jahr gelungen, in die Landesliga aufzusteigen, 2 Jahre später in die Verbandsliga, 1 Jahr später in die Oberliga, 1 Jahr später in die Regionalliga und 1 Jahr später in die zweite Liga. In der war ich dann 5 Jahre, bevor der Aufstieg gelungen ist in die Bundesliga, 2001, 2002, das erste Bundesligaspiel gehabt mit 1860 gegen 1. FC Nürnberg im damaligen Olympiastadion noch. Und seither sieht man mich in der Bundesliga.
Und international sieht man Sie ja auch. Wie war das da? Wann kam die UEFA? Wann kam die FIFA?
Ja, international ging es dann 2004 los. Das ist immer, die richten sich nach dem Jahreskalender, sodass ich zu Beginn des Jahres 2004 gemeldet wurde oder zumindest auf diese internationale Liste kam, der FIFA-Schiedsrichter. Und auch da ist die Struktur so, dass man am Anfang ganz unten anfängt, eher in dem Bereich Qualifikationsspiele, sprich Euroleague oder UEFA-Pokal, Champions League-Qualifikationen, solche kleineren Spiele, bis man dann sich über die Leistungen nach oben versucht zu arbeiten und dann richtige Euroleague-Spiele oder Champions-League-Spiele bekommt, WM-, EM-Qualifikationsspiele oder auch mal ein internationales Endrundenturnier U21-Europameisterschaft 2007 in Holland. Das sind so ganz tolle Dinge und was man natürlich beiläufig auch noch hat, wenn man international unterwegs sein darf, ist eine ganz tolle Zeit, 5,5 Wochen mal zusammen mit einem anderen Schiedsrichterkollegen Lutz Wagner in Südkorea gewesen, um dort Erstligaspiele zu leiten, wo man nicht nur Fußball kennenlernt, sondern auch mal Land und Leute von der Grenze bis zu Nordkorea, bis runter in den Süden, den Osten, den Westen dort bereist. Oder auch, ich erinnere mich sehr gerne an ganz viele Spiele in Ländern, die ich nicht unbedingt auf meiner Urlaubsliste gehabt hätte, aber in denen ich durch den Fußball die Chance hatte, mal reinzuschnuppern. Das war Kasachstan, das war Georgien, das war Aserbaidschan, Libyen, Saudi-Arabien, Katar. Also wunderbare Begegnungen auch mit anderen Kulturen, mit anderen Menschen und wunderbare Erlebnisse, die man dann auch für sich vereinnahmt und sagt, das sind meine Schätze, meine Erfahrungsschätze, die einem mit der Schiedsrichterei auch gelungen sind.
Sind Sie denn eigentlich nur als Schiedsrichter tätig oder gehen Sie noch einem anderen Beruf nach?
Es gibt keine Profi-Schiedsrichter in Deutschland. Die Schiedsrichter haben grundsätzlich alle einen Beruf, wenn sie nicht studieren. Aber ich selber bin Entwicklungsingenieur und Teamleiter bei der Mercedes-Benz AG in Sindelfingen im Entwicklungszentrum und dort mit meinem Team zusammen zuständig für das Testing aller Dachöffnungssysteme in dem Gesamtfahrzeugsparten der PKW, also vom Smart bis zur S-Klasse hoch. Testen wir quasi alle Schiebehebedächer, die Panorama-Gasdächer, die Cabrios im Stoff oder die Hardtops auf Herz und Nieren, schon lange bevor der Kunde überhaupt dran denkt, dass da mal wieder ein Fahrzeug, ein neues kommen könnte, auf den Teststrecken dieser Welt. Ich bin jetzt am morgigen Montag dann wieder unterwegs in die USA nach Phoenix auf eine Teststrecke, wo wir am A-Klasse Nachfolger dann schon wieder etwas auf Herz und Nieren testen und so kommt man auch darum, die Teststrecken in Deutschland oder Italien oder Spanien oder Schweden. Also da ist auch noch eine Thematik, die mich fordert und zwar voll fordert. Also das ist kein reduzierter Arbeitsvertrag, sondern ein Fulltime-Job, auch bei Mercedes.
Aber drückt Ihr Arbeitgeber da manchmal ein Auge zu? Denn als Schiedsrichter müssen Sie ja doch auch mal vielleicht einen Tag freikriegen, wenn Sie unter der Woche irgendwie Champions League oder so pfeifen. Oder nehmen Sie da Urlaub?
Ja, es ist so, dass Mercedes selber das insofern unterstützt, dass ich die Möglichkeit habe, auch kurzfristig Gleitzeit oder Gleittage bzw. Urlaubstage zu nehmen. Das ist kein Sonderurlaub, sondern ganz normal eine Freizeit, die ich vorher erwirtschaften muss. Und das ist auch gut so. Letztendlich ist es ja auch ein Thema, was ich will, was ich favorisiere. Und da muss es keine Extrawurst geben für den Schiedsrichter Kircher. Und von daher passt es auch. Wobei ich dazu sagen muss, internationale Hochzeiten, wenn man 3 Tage unter der Woche unterwegs ist, rausgenommen aus dem Berufsleben, um irgendein Euroleague- oder Champions-League-Spiel zu leiten, dann ist es so, dass ich in der Zeit auch einen reduzierten Arbeitsvertrag hatte.
Jetzt haben Sie ja schon gesagt, es gibt in Deutschland keine Profi-Schiedsrichter. Dürfen Sie sagen, wie viel der Verband seinen Schiedsrichtern bezahlt?
Das zahlt, oder der Verband zahlt pro Spiel in der Bundesliga einem dem Schiedsrichter eine Aufwandsentschädigung von 3.800 Euro brutto. Ich sage wirklich explizit brutto, denn da kommt natürlich auch der Staat, der freut sich, und der Finanzminister, der hält dort die Hand auf, ganz normal, das sind Einkünfte aus sonstigen Nebentätigkeiten und diese sind dann eben auch zu versteuern.
Und als Assistent erhält man, wenn ich es recht in Erinnerung habe, dann die Hälfte, ist das noch so?
Ja, genau, das ist dann die Hälfte, ja.
Fänden Sie es dann gut, wenn es Profischiedsrichter gäbe? Das ist ja immer wieder in der Diskussion, dass man sagt, naja, jemand, der sich da voll damit beschäftigt, der hängt vielleicht noch tiefer in der Materie drin, als jemand, der im Alltag, ich nenne es jetzt mal durch sein Berufsleben, noch anderweitig eingebunden und vielleicht abgelenkt ist?
Es gibt ein Für und ein Wider. Das eine ist, wie Sie selber schon sagen, der Profischiedsrichter würde sich wahrscheinlich ausschließlich mit dieser Materie beschäftigen, hätte noch mehr Zeit, sich fit zu halten, hätte noch mehr Zeit, sich vorzubereiten. Ob er dann besser wird und besser agiert und besser pfeift, das kann man jetzt ganz schlecht sagen, weil man es ja nicht weiß, man hat ja keinen Vergleich. Das andere, was ich aber selber aus der persönlichen Erfahrung erlebt habe, ist, dass wenn es auch mal im Schiedsrichterbereich nicht so gut läuft, ja, es gibt durchaus mal Spiele, die hängen einem länger nach, dass man dann immer noch die Chance hat, in eine andere Welt abzutauchen und sich mit der Welt des normalen Business zu beschäftigen, um da dann auch wieder auf andere Gedanken zu kommen. Also ich finde es ganz gut, ich sage immer, ich habe drei Welten, in denen ich Halt bekomme, in denen ich verankert bin. Das ist zum einen die private, die familiäre Welt, das ist die berufliche Welt und es ist die Schiedsrichterwelt. Und mir gelingt es mittlerweile, in all diesen Welten irgendwo mich heimisch zu fühlen und dann konzentriert zu Werke zu gehen, wenn man halt auch dann ein Spiel vor der Brust hat.
Herr Kircher, Sie pfeifen für den TSV Hirschau. Wo ist dieser Club und was verbindet Sie mit ihm?
Hirschau ist ein Stadtteil von Tübingen und in diesem Stadtteil in Hirschau bin ich aufgewachsen. Bin ich groß geworden, habe das Fußballspielen gelernt, habe meine Jugend, mein junges Erwachsensein dort verbracht und mit Hirschau verbindet mich immer noch eine Herzensangelegenheit, denn meine Eltern wohnen immer noch in diesem Pfeiler und letztendlich sind wir auch nicht so weit weg mit meiner Familie, nämlich jetzt in Rottenburg-Heilfingen, eine Teilgemeinde von Rottenburg. Die beiden Städte sind ja nicht so weit voneinander entfernt, sodass es immer noch innerhalb von 15 Minuten geht, dort immer mal wieder einen Besuch abzustatten. Hirschau selber ist mit knapp 4000 Einwohnern ein immer noch ein kleines Dorf, ein Schlafdorf im positiven Sinne gemeint, in den Vororten von Tübingen. Und es ist immer noch sehr viel Beziehung da unter den Jahrgängern, unter den ehemaligen Vereinskollegen. Und man kommt immer wieder gerne nach Hirschau zurück.
Jetzt liegt ja Ihre Heimat und Hirschau im Verbandsgebiet des Württembergischen Fußballverbandes. Können Sie da tatsächlich ganz objektiv bleiben, wenn Sie zum Beispiel aus dem Verbandsgebiet den VfB Stuttgart pfeifen oder aus dem anderen Verbandsgebiet den badischen Rivalen vom KSC?
Ja, es ist momentan oder die Jahre hin ist es mir mühelos gelungen, da eine gewisse professionelle Neutralität auch zu entwickeln. Den VfB Stuttgart darf ich zum Beispiel gar nicht pfeifen in Wettbewerben. Es gibt eine sogenannte Verbandssperre für die Schiedsrichter eines jeweiligen Landesverbandes, wie bei mir, dem Württembergischen Fußballverband. Das heißt, ich darf keine Spiele in der Liga oder im Pokal des VfB Stuttgart leiten. Normalerweise auch keine Spiele von Mannschaften in der zweiten Liga mit württembergischer Beteiligung oder wenn ein württembergischer Verein gegen einen anderen spielt, darf ich auch nicht dort Schiedsrichter sein. Das gebietet die Neutralität, das hat man mal so eingeführt und das ist auch gut so. Ich sag mal, 50% meiner Nachbarn sind VfB-Fans und 50% meiner Arbeitskollegen auch noch VfB-Fans. Ich will ja auch noch eine ruhige Arbeitswelt haben und muss ja auch noch in Ruhe wohnen. Das ist schon mal gut und von daher sieht man den VfB ab und zu bei Freundschaftsspielen und das ist dann auch, das reicht dann auch, das ist dann auch eine schöne Sache und wir pfeifen hauptsächlich die anderen außerhalb. Wenn man dann im nächstgelegenen badischen Ausland, den KSC oder Hoffenheim oder im südbadischen, den SC Freiburg, dann pfeift, dann hat man auch nicht den VfB Stuttgart im Kopf, denn ich bin selber zwar Fußballfan, aber ich habe keinen Verein, von dem ich Fan bin. Ich freue mich immer, wenn ein gutes Fußballspiel stattfindet und ich als Schiedsrichter dabei sein darf. Und wenn am Ende niemand etwas von einem Schiedsrichterteam will, dann haben wir unseren besten Job gemacht, den man machen kann. Also von daher ist es egal. Es spielen 22 Spieler und drei Schiedsrichter sind auch noch dabei und dann versuchen wir das Beste für den Fußball zu erreichen.
Jetzt haben wir mal ein bisschen Musik, und zwar ein Lied, das Sie sich ausgesucht haben, nämlich Slate mit Mysterious Mr. Jones, und sind dann mit einem zweiten längeren Gesprächsblock wieder da.
Wunderbar.
Und das Herrengedeck Fußballkultur mit Musik auf Radio Free FM am Sonntagabend mit Profischiedsrichter Knut Kircher live unterwegs im Auto. Herr Kircher, wann erfahren Sie denn eigentlich, welches Spiel Sie pfeifen müssen?
Letztendlich erfahren wir 10 Tage vorab durch ein Mail des Einsetzers, dass wir ein Spiel haben in der ersten, zweiten oder dritten Liga oder im Pokal, und wir dürfen dann aufgrund dieses Mails anrufen in der DFB-Zentrale. Dort wird uns gesagt, welches Spiel wir haben, damit wir dort auch die Reiseplanungen über das DFB-Reisebüro machen können, ob wir mit der Bahn, mit dem Flugzeug oder mit dem Auto dann dort anreisen. Und dann wissen die Assistenten, wo es hingeht. Und im Endeffekt erfährt 2 Tage vorher die Öffentlichkeit, wo welches Schiedsrichterteam zum Einsatz kommt.
Welche Sprache sprechen Sie eigentlich mit den Spielern auf dem Platz? Das ist ja doch sehr international.
Ja, das stimmt. Wir haben ja ganz viele Spieler. Bei 22 gibt es zig unterschiedliche Sprachen, die auf dem Platz stattfinden. Und letztendlich ist es ganz einfach. Der Schiedsrichter, er spricht in seiner Muttersprache. Bei mir ist es Schwäbisch. Also man unterhält sich Schwäbisch mit den Spielern. Sie werden es nicht schaffen, und auch ich nicht, in den emotionalsten Momenten, die durchaus auf so einem Spielfeld vorkommen können, im feinsten Oxford-Englisch oder im feinsten Hochdeutsch sich mit allen austauschen zu können.
Gibt es denn Spieler, wenn Sie jetzt mal ehrlich sind, sofern das geht, von denen Sie im Laufe Ihrer Schiedsrichterkarriere besonders genervt waren, zum Beispiel, weil Sie immer unsportlich waren oder Elfmeter schinden wollten oder hinter Ihrem Rücken fies waren?
Ja, klar, natürlich. Es ist ja so, dass wir als Schiedsrichter, Wir haben keine schwarzen Listen und wir haben keine Schwalbenkönige oder sonst irgendwas, die da kursieren in der Bundesliga. Das wäre ja eine gewisse Voreingenommenheit. Es ist auch schlecht bei der Entscheidungsfindung, wenn man voreingenommen ist. Aber wir sind durchaus vorbereitet, wir sind präpariert. Wir beschäftigen uns tagtäglich mit den Spielern, mit den Spielertypen, mit den Mannschaften. Auch jetzt ist es wieder für uns ganz spannende Zeit, wenn hier der eine oder andere Spieler dann zu den neuen Vereinen hinwechselt. Und da stellen wir uns darauf ein. Wir kennen die Charaktere. Aber Sie werden entschuldigen, am Radio oder in der Öffentlichkeit, da nehmen wir natürlich nicht die Namen der Spieler in den Mund, wo wir vielleicht auch speziell im Fokus haben.
Ich hab's befürchtet, ja. aber jetzt nehme ich mal einen Namen in den Mund. Das ist Christopher Schindler. Sie waren nämlich zuletzt in den Medien, weil Sie sich im Relegationsspiel zur zweiten Liga, das ist der Kapitän der Münchner Löwen, Sie sich vom Hals gehalten, sage ich jetzt mal. Korrigieren Sie mich, wenn ich es falsch sage, wegschubsen, würde ich sagen? Oder eine...
Schubsen, das ist natürlich schon wieder eine gefährliche Formulierung, weil wenn jemanden schubst, dann kommen wir schon in den Bereich des leichten Stoßen, und ein Stoßen, einen Gegner oder einen Gegenspieler wegstoßen, da sind wir schon im Bereich der roten Karte. Ja? Das heißt, da müsste ja der Schiedsrichter auch schon rot bekommen, wenn er so etwas macht.
Aber Sie haben ihn mit der Hand ferngehalten.
Ich habe ihn auf Distanz gehalten, sagen wir es mal so.
Was war in der Szene los?
In dieser Szene war ich nicht ganz einer Meinung, und der Spieler Schindler dann auch nicht mit mir. Er wollte in dieser Szene aber einen Strafstoß haben, was aus meiner Sicht keiner war. Kam dann etwas ungebührlich auf mich zu, und ich wollte mir da etwas Abstand und etwas Luft verschaffen zu ihm, und dabei kam es von mir auch leicht emotionalisiert zu dieser Szene. Aber das ist auch keine Szene fürs Lehrbuch. Ich habe das dann auch im Nachgang verfolgt, auch den Hype im Internet, der da entstanden ist, oder auch in den anderen Printmedien. Aber letztendlich war das ein bisschen zu viel des Guten, sollte auch nicht als, wie gesagt, als Lehrbuchbeispiel dienen für, wie geht ein Schiedsrichter mit Spielern um. naja, ab und zu ist der Schiedsrichter halt auch nur Mensch und dann rutscht so eine Geschichte auch mal raus.
Aber Sie haben sogar darauf verzichtet, ihm gelb zu zeigen. Warum?
Ja, das hatte nämlich den folgenden Hintergrund, dass ich ihm ursprünglich gelb zeigen wollte und auch nicht mehr auf dem Schirm hatte, ob er schon gelb hatte oder nicht. Und es kam dann zu einem Dialog mit meinen Helfern von außen, die mich gewarnt haben und gesagt haben, der Spieler hatte schon gelb und ich ihn dann daraufhin hätte ja mit Gelb-Rot des Feldes verweisen müssen. Und für so schlimm habe ich jetzt sein Gebärden auch nicht erachtet, dass ich gesagt habe, also deshalb müssen diese Spieler ausgeschlossen werden. Und dann kam es eben zu dieser Aktion und wir haben das Ganze auf verbale und vielleicht etwas gestenreiche Weise gelöst, aber ohne, dass irgendein beleidigendes Wort fiel. Wir haben es geregelt unter Männern, sage ich mal so, auf dem Fußballplatz.
Lassen Sie uns mal beim Thema Relegation bleiben. Ich habe da mal eine Regelfrage. Da war das Hinspiel um den Platz in der ersten Liga in Hamburg zwischen HSV und KSC, als der Spieler Reinhold Jabo im Strafraum gefoult wurde, dann ehrenwerterweise weiterlief, den Abschluss gesucht hat, der dann nichts wurde. Und da haben dann hinterher viele gesagt, naja, wenn er sich fallen lässt, dann kriegt er den Elfmeter. Stimmt das? Oder ist es eher so, wie ich es verstehen würde, faul ist doch faul, unabhängig davon, ob ich mich fallen lasse oder nicht. Denn sonst wäre ja die Konsequenz, dass ich viel mehr Spieler oder noch viel mehr Spieler fallen lassen müssten. Oder liege ich da falsch?
Absolut. Nein, da liegen Sie absolut richtig. Foul ist Foul. In der Situation, die Sie geschildert haben, ist es allerdings so, dass vorher ein Foulspiel war, der Spieler trotzdem dann versucht hat, den Abschluss zu suchen. Quasi der Schiedsrichter hat dann auf ein Vorteilsspiel erkannt. Der Vorteil ist in dem Falle auch eingetreten, weil der Jabo ja noch zum Abschluss kam. Aber ob dann der Abschluss erfolgreich oder nicht erfolgreich ist, das ist dann in der zweiten Frage danach nicht mehr entscheidend, sondern in erster Linie dahin gehen, zuerst mal für den Schiedsrichter zu entscheiden, ich gebe auf Vorteil, es geht weiter und der Spieler will trotzdem noch den Abschluss suchen. Also dann kann die Situation davor auch nicht mehr bestraft werden. Dann ist die durch, dann ist ein Haken dran. Wenn der Spieler jetzt gleich zu Fall gekommen wäre, dann wäre das natürlich in dem Moment gleich zu beurteilen gewesen. Jetzt ist dem Spieler sehr wohl ein Stück weit zugute zu halten, dass er sagt, er probiert es, er ist ein Sportsmann und will trotzdem halt so zielgerichtet, wie er unterwegs war, den Abschluss suchen. Ja? Aber dann hat er auch den Vorteil bekommen.
Das heißt vereinfacht gesagt, es ist tatsächlich so, wenn er sich fallen lassen hätte, hätte es Strafstoß gegeben.
Wenn er jetzt rein aus diesem Augenmerk, ich sage jetzt nicht fallen gelassen, sondern wenn er einfach diese Wirkung dieses Foulspiels auch umgesetzt hätte, zu sagen, der bringt mich in dem Fall mit seiner Aktion zu Fall, dann ist es das Foulspiel, das zu bewerten ist. Wenn einem natürlich jetzt auch ein Schiedsrichter erkennt ist und sagt, da ist jetzt eine Aktion vorher und jetzt fällt mir ein, als Spiel, so interpretiere ich das jetzt mit dem Fallen lassen, ja, ich sehe dann, oh, jetzt komme ich nicht mehr an den Ball und mir fällt zwei Schritte später ein, oh, da hat mich doch vorher einer berührt, jetzt könnte ich mich doch hinlegen danach, dann wird ein Schiedsrichter nicht hergehen und sagen, so, und jetzt war das Foulspiel, dass du zwei Schritte später hingefallen bist, ist ursächlich vorher die Berührung, sondern die Berührung muss dann ursächlich für ein Gleichfallen sein. Ja.
Das, was ich jetzt gerade gemacht habe, das passiert Ihnen als Schiedsrichter ja ständig, vor allem im TV, dass inzwischen jede Entscheidung aus zig Perspektiven unter die Lupe genommen wird. Wie gehen Sie damit um?
Das ist ein normales Business, das wir heute haben. Die Medien haben verstärkt Einfluss, beziehungsweise verstärkt diese Präsenz dann bei den Spielen. Für uns ist es eigentlich schon normal. Ich kann mich an Gespräche mit ehemaligen Schiedsrichterkollegen von früher erinnern, von ein paar Jahren, als in der Sportschau drei Spiele gezeigt wurden und diese Schiedsrichterteams im Vorfeld angereist sind zu diesem Stadion, den Übertragungswagen gesehen haben und gesagt haben, juhu, heute toll, wir kommen heute in der Sportschau, zu Hause angerufen haben und sagen wir, alle Freunde, Bekannte und Verwandte vorgewarnt haben, dass sie heute in der Sportschau sind. Heute ist es gang und gäbe, heute sind sie bei Sky, heute sind sie in der Sportschau bei allen, heute sind sie in sämtlichen Fußball Gazetten in sämtlichen Fußballmedien vertreten, da ist es schon eher unnormal, wenn mal nicht käme, wobei das flächendeckend eigentlich nicht passiert. Und von daher stellt man sich als Schiedsrichter einfach drauf ein. Es gibt verschiedene Perspektiven aus verschiedenen Kamerapositionen. Der Schiedsrichter und seine Assistenten haben letztendlich nur respektive in Summe zusammengezählt 4 Perspektiven, wenn wir den 4. Offiziellen noch dazu nehmen. Und wir müssen aus 4 Perspektiven immer noch versuchen, in einem großen Prozentsatz die richtige Lösung zu finden. Und dabei kann es durchaus sein, dass uns Fernsehbilder am Ende eines Tages, eines Spieles nachweisen, dass wir vielleicht doch nicht richtig gelegen haben. Aber auch das ist menschlich. Wer Entscheidungen trifft, der macht auch Fehler.
Fühlen Sie sich als Schiedsrichter eigentlich tatsächlich als regulativ auf dem Spielfeld oder mehr als Blitzableiter für das Seelenleben, vor allem von Fans?
Ach, letztendlich ist dieses Gebärden der Fans ist gegen eine Funktion gerichtet, so meine ich, nicht gegen mich als Mensch. Und ich fühle mich da nicht als Blitzableiter. Auf dem Spielplatz, auf dem Fußballplatz selber, fühle ich mich eher als Begleiter, als Manager von 22 unterschiedlichen Charakteren, denen quasi Leitplanken zu geben, innerhalb derer sie sich bewegen dürfen, mit dem Ermessensspielraum des Regelwerkes, der 17 Fußballregel und einem sehr großen Ermessensspielraum, den wir haben, auch als Schiedsrichter, als Persönlichkeit einzubringen. Dann sind die Leitplanken mal etwas schmaler, mal etwas weiter und wir schauen dann, wie die Spieler dieses annehmen und können so dann sicherlich auch sagen, sehr gut in Fußballspielen vielleicht mit i-Tüpfelchen noch etwas Besseres draus machen, mit gutem Vorteilsverständnis, mit guter Regelanwendung, sodass am Ende mit einer gewissen Balance, die wir versuchen zu halten, auch für den Zuschauer ein optisch ansprechendes Fußballspiel geboten wird.
Dennoch ist es ja für einen Schiedsrichter nicht immer leicht. Ich erinnere mal zum Beispiel an Anders Frisk, der damals nach Drohungen von Chelsea-Fans seine Karriere beendet hat. Oder auch an den tragischen Fall von Baba Graffati. Jetzt haben ja Profifußballer meistens oder inzwischen zumindest einen Sportpsychologen an ihrer Seite. Gibt es sowas für Schiedsrichter auch?
Also der Deutsche Fußballbund hat natürlich auch mit den Ereignissen um Baba Graffati reagiert. Es gibt ein Deutschland umfassendes, gespanntes Netz an Sportpsychologen, die uns zur Verfügung stehen, die wir aufsuchen können, den Olympiastützpunkten, die wir anonym aufsuchen können und da unser Seelenleben dann auch preisgeben, unsere Probleme preisgeben können, sodass es uns nachher besser geht. Aber da gibt es ja verschiedene Ansätze auch, warum und weshalb man einen Psychologen aufsucht, einen Sportpsychologen aufsucht. Das sind jetzt, müssen nicht die Dinge sein, dass ich von außen angefeindet werde oder vielleicht mit einer negativen Entscheidung behaftet, irgendwas Schlimmes erlebt habe, sondern das kann ja auch sein, dass ich sage, boah, jetzt bist du 4 Jahre, 5 Jahre irgendwo in der Bundesliga, du hattest vorher einen kometenhaften Aufstieg hin und jetzt erträumst du dir eigentlich seit 2, 3 Jahren vielleicht eine Karriere im internationalen Schiedsrichterbereich, aber die Karriere stagniert. Mit so etwas muss, oder kriegt eine rechte Delle nach unten, auch mit so etwas muss man fertig werden und hat dann Ansprechpartner, den man dann sich mal anvertrauen kann. Aber wie gesagt, auf freiwilliger Basis, jeder kann das machen oder auch nicht. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied und wenn derjenige meint, er braucht da jemanden Neutralen, um da mal sein Herz auszuschütten, dann hat er hier die Gelegenheit.
Ich höre da raus, dass Sie das nicht in Anspruch nehmen, ist das richtig?
Ja, genau. Also ich habe mich über die vielen Jahre irgendwo habe ich mir vielleicht auch ein dickeres Fell zugelegt, habe meine Art gefunden, über die 3 Welten, wie ich von der einen Welt in die andere Welt abtauchen kann, dort wieder Stabilität hole für die Aufgabe als Schiedsrichter, ein gewisses sicheres Fundament. Und von daher kann ich bis zum heutigen Tage sagen, bisher war es nicht notwendig, dass ich mich mal mit einem Psychologen austauschen musste. Aber man führt hier und da auch Gespräche mit Freunden oder mit meiner Frau und Familie. Und das hilft auch. Also von daher bin ich noch kein Patient, vielleicht ein bisschen negativ, aber ich bin noch kein Besucher eines Sportpsychologen gewesen.
Wissen Sie eigentlich noch, wie viele Profispiele Sie geleitet haben?
Jo, es sind in der Bundesliga, meine ich, glaube bis zum heutigen Tag 228 in der zweiten Bundesliga. Oh, gab es so um die 120 rum oder sowas. Also in Summe dürften es mit Pokal und allem vielleicht 370, 380 Spiele gewesen sein. Aber das weiß ich jetzt nicht auf das Spiel genau.
Und jetzt kommen noch ein paar dazu, nämlich ein Jahr lang. Und dann gehen Sie sozusagen in Rente. Sie sind dann 47 Jahre alt.
Ja, genau.
Sind Sie da traurig oder wehmütig?
Ach, es fängt eigentlich jetzt schon so an. Alles, was Sie jetzt machen und gemacht haben, das ist die sportärztliche Untersuchung, die wir im Vorfeld eines jeden Bundesliga-Jahres machen. Das ist der Sommerlehrgang in Krassau. Das ist eine, die Regelschulung bei den Vereinen. Das werden die nächsten Spiele sein, wo Sie die Vereine das letzte Mal besuchen. Und alles wird dann ein letztes Mal sein. Ja, das ist dann schon auch Wehmut dabei, wenn man etwas mit Herzblut dann 15 Jahre lang gemacht hat, 15 Jahre lang in der ersten Liga. Und da ist einem das natürlich schon ans Herz gewachsen. Aber das ist eine Zeit, die man nicht missen möchte. Man kann sich darauf vorbereiten, dass es ein Ende hat. Und letztendlich ist es ja auch etwas Tolles gewesen. Man geht die Sache vielleicht noch mal etwas motivierter und konzentrierter an, um auch in seinem letzten Jahr nicht irgendwo einen Makel dann feststellen zu können, zu sagen, ach, der hat noch ein Jahr, der lässt jetzt ein bisschen schleifen. Das Gegenteil ist der Fall. Eher noch konzentrierter ranzugehen und sagen, komm, das eine Jahr, da zeigst du noch mal, dass du was kannst und hast trotzdem Spaß dabei und kannst die Spiele genießen.
Werden Sie dem Fußball erhalten bleiben?
Auf dem Fußball bin ich ja ein Stück weit schon erhalten geblieben, durch das, dass ich gesagt habe, ich mache im Württembergischen Fußballverband etwas für das Ehrenamt im Vorstand des WFV, um da auch ein Stück weit zu repräsentieren und meinen Namen da einzubringen, den Ehrenamtlern auch Mut und Kraft zuzusprechen, zu sagen, hey, das, was ihr macht in der Basis des Fußballs, das ist was ganz Tolles, empfinde ich im Übrigen auch wirklich so, weil dort ganz viel Herzblut und Engagement drinsteckt von den ehrenamtlichen Organisatoren und Helfern in den Vereinen, in den Verbänden. Eine tolle Geschichte, denn nur so bleibt unser Fußball dann auch am Leben und erhalten, ja, in diesen vielen Facetten, die wir dann auch haben. Und danach vielleicht auch im Bereich der Schiedsrichter, als Beobachter, als Coach, aber da habe ich noch ein Jahr Zeit, um ganz intensiv Gedanken zu machen, in welcher Art und Form ich der Schiedsrichterei und dem Fußball als solches natürlich noch erhalten bleibe.
Zum Abschluss, Herr Kircher, möchte ich Ihnen noch die Gelegenheit geben zu einem kurzen Plädoyer fürs Schiedsrichterwesen. Warum sollten Jugendliche heute sich denn dazu entscheiden, Schiedsrichter zu werden?
Ich habe über die Schiedsrichterei unheimlich viel gelernt zum Thema Entscheidungen, zum Thema Kompromisse, zum Thema, wie man mit Konflikten umgeht. Und ich kann jetzt nur jedem anraten, das auch mal zu probieren, das in seiner Vita auch mal festzuschreiben und auch mal die andere Seite kennenzulernen, nämlich nicht nur das Fußballspielen, sondern auch Entscheidungen zu treffen, aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu seinen Entscheidungen zu stehen, Konflikte zu managen, Spiele zu managen, Spiele zu begleiten. Das hilft sowohl im Privaten wie auch nachher im Beruf. Man ist gestellt und ich merke das auch immer wieder. Schiedsrichter sind Menschen, die Verantwortung übernehmen, Verantwortung für ein Spiel. Und das sind Menschen, die auch außerhalb des Fußballspiels Verantwortung übernehmen. Und ich kann alle, egal ob Jugendliche, jungen Mädchen oder Erwachsene nur herzlichst einladen zu sagen, probiert selber mal in die Mitte zu stehen und ich glaube, da schlummern ganz viele Schiedsrichtertalente auch noch in den Vereinen und in der Fußballwelt und ich hoffe natürlich, dass auch ganz viele mal diesen Weg probieren.
Herr Kircher, ich danke Ihnen für dieses ausführliche Interview und wünsche Ihnen eine gute Restheimfahrt.
Ja gut, ich habe den Dank, jetzt bin ich auch fast schon zu Hause. Also es war ein nettes und kurzweiliges Gespräch. Vielen Dank Ihnen.
Und ein schönes letztes Jahr wünsche ich Ihnen natürlich auch noch als Profi.
Ja.
Herzlichen Dank. Liebe Grüße.
Ja. Tschüss. Danke, tschüss.
Ja, das war das Herrengedeck auf Radio 4FM heute Abend mit Profi-Schiedsrichter Knut Kircher, leicht verspätet, aber dann sehr auskunftsfreudig im Auto. Herzlichen Dank nochmal. Wir hören uns wieder in 14 Tagen hier auf der 102,6. Und jetzt könnt ihr noch ein paar Klänge hören zum Thema Schiedsrichter im Telefon. Geduran Duran machen wir hier Fehlfarben mit François Cactus. Und mehr Herrengedeck findet ihr auf freefm.de/programm/herrengedeck. Ist sowieso eine super Webseite. Schaut euch die mal an. freefm.de. Bis in 14 Tagen. Ade.
Den ganzen Tag geht's mir auf die Nerven. Ich könnte das Telefon aus dem Fenster werfen. Bei allem, was ich tue, werde ich gestört. Versuch so zu tun, als hätte ich nichts gehört. Ich geh nicht dran, geh du ran, du ran. Sowieso nicht für mich. Ich geh nicht dran, geh du ran, du ran. Ist doch immer für dich.
Herrengedeck.
Das Größte, was es gibt in Deutschland mit Andreas Kulig.
Andreas Kulig.
Andreas Kulig.
Andreas Kulig.
Mit Andreas Kulig.
Herrengedeck auf Radio Free FM.